Willkommen zurück zu Words of the Future. Mittlerweile Folge 32 und heute haben Florian und ich ganz viel zu erzählen.
Ja, eher du also hast viel zu erzählen, wie wollte ich sagen, ne?
Also so zum Einstieg. Wahrscheinlich haben es einige Zuhörer mitbekommen, wahrscheinlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist sehr viel passiert bei OpenAI diese
Woche. Sam Altman ist gefeuert worden und dann ist er wieder nicht gefeuert worden. Das ist die Kurzzusammenfassung. Und jetzt genaueres von Max.
Ja, wir hatten 3 CEO-Wechsel innerhalb kürzester Zeit. Und es ging los, praktisch direkt nachdem die letzte Folge online ging, am Freitag.
Schlechteres Timing hätte es für uns nicht geben können.
Ja, auf der anderen Seite, wenn wir es in die letzte Folge mit aufgenommen hätten, dann wäre es ja sehr unvollständig gewesen, die Saga.
Das ist true, ja.
Also es ging los, dass auf einmal eine Mitteilung von OpenAI kam. Ja, das Board hat Sam Altman gefeuert.
Da musst du vielleicht noch dazu erklären, also die Firmenstruktur ist ja so ganz klassisch, dass es einen CEO gibt, den Sam Altman, den man ja kennt, und dann gibt es irgendwie so einen Verwaltungsrat, auf Deutsch heißt es glaube ich der Verwaltungsrat, der dafür zuständig ist, dass die Interessen, also typischerweise ist der dafür zuständig, die wirtschaftlichen Interessen der Firma zu vertreten, und bei OpenAI ist es so, dass der so eine leicht andere Rolle hat, dass er nämlich die Sicherheit oder die, weiß ich nicht, die Interessen der Sicherheit von AI irgendwie so überwachen soll. Ne? Das ist der Sinn dieses Aufsichtsrats.
Genau, es gibt eine recht spezielle Firmenstruktur. Das Board of Directors, das sitzt ganz oben. Mhm. Das kontrolliert den Non-Profit-Part von OpenAI. Das zählt als eigene Firma, aber halt als Non-Profit. Was heißt Firma, Organisation, ist ja praktisch Charity, Public Charity. Und diese Non-Profit-Charity besitzt die For-Profit-OpenAI-Company. For-Profit in Anführungszeichen, weil es Cap-Profit, das heißt Investoren wie Microsoft, kriegen für ihr Investment keine Anteile an der Firma oder nicht direkt Anteile an der Firma, sondern halt eine Maximalanzahl an Returns, die sie von ihrem Investment bekommen können. Also sagen wir, Microsoft investiert 110 Milliarden und dann steht im Vertrag, sie kriegen maximal 100 Milliarden zurück und danach sind sie raus.
Ah, ja.
Außerdem ganz wichtig, es steht explizit in den Verträgen, dass wenn OpenAI AGI erreicht, ist das Produkt AGI von allen kommerziellen Verträgen ausgeschlossen.
Das ist ja schon mal geil.
Und entscheiden, was AGI ist, tut das Board.
Selber, ja, verstehe. Und dieses Board, von dem wir jetzt geredet haben, das hat den CEO Sam Altman, den man so kennt, gefeuert. Aus heiterem Himmel scheinbar.
Genau, es gibt noch eine kleine Ergänzung, die vielleicht ganz wichtig wird nachher. Die Angestellten werden zum Teil auch bezahlt in Anteilen an OpenAI. Das heißt, die Angestellten haben alle auch ein finanzielles Interesse am Erfolg der Firma.
Ja.
Das wird nachher wichtig.
Ich sehe, worauf es hinausläuft.
Okay, also es kam die Mitteilung, das Board hat Sam gefeuert. Die Erklärung war sehr, ja, nicht wirklich informativ. Es war schwierige, fehlende Kommunikation zwischen Sam und dem Board. Nicht ganz ehrliche Kommunikation, sowas in die Richtung. Also konnte man nicht so viel rauslesen. Am selben Tag wurde Greg Brockman, einer der Leute, die auch neben Sam im Board sitzen, von seiner Position als Boardmember entlassen.
Ist denn Sam und Greg, also die beiden, Sam Altman und Greg Gröns hier, sind die denn im Board gewesen?
Genau, ja, beide waren Teil des Boards.
Ah, okay.
Es gab 3 Leute aus OpenAI, die Teil des Boards waren. Das sind Sam, Brock und Ilya Sutskever.
Alles klar, ja.
Das heißt, er wurde nur von der Boardposition entlassen, aber sollte weiterhin bei OpenAI arbeiten, hat dann aber angekündigt, dass er kündigen wird, weil Sam entlassen wurde. Mhm. Und Microsoft wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon. Und als neuer CEO wurde erklärt,
irgendwie der CEO von Twitch oder so war das doch, ne?
Nee, der kam erst später.
Ach so, okay, ja, gut. Noch ist nicht so crazy.
Nein, der erste neue CEO war die Frau, die vorher CTO war. Mhm. Mira Mira irgendwas. Ich habe ja. den Nachnamen vergessen.
Ja, aber ist
die auch. Wurde praktisch befördert von CTO zu zwischenzeitlicher CEO. Und dann fing es an, dass die ersten Angestellten, also von der Nacht von Freitag auf Samstag, haben die ersten Angestellten gesagt, wenn Sam gefeuert wird, gehe ich auch.
Ja, da gab es auf Twitter ja diese riesen Nachrichtenflut, wo dann quasi, der, wo dann immer derselbe Satz geschrieben wurde, OpenAI is nothing without its people.
Und das kam dann, noch einen Ticken später.
Das kam noch später, okay.
Weil dann, als die ersten Leute, auch wichtige Leute, anfingen zu gehen und Sam sich mit den anderen getroffen hat, die haben bei ihm zu Hause praktisch so einen kleinen Kriegsraum aufgemacht, wo sie geplant haben, wie sie ihn wieder zurückbringen.
Ja.
Und dann hat das Board gemerkt, schwierig, und sind in Diskussion gegangen am nächsten Morgen, wo Sam praktisch wieder ins Büro gegangen ist und verhandelt hat, ob er wieder zurückkommen kann. Mhm. Und da gibt es jetzt keine offiziellen Statements zu, da gibt es nur so ein paar Gerüchte und Leaks zu, wie das ablief. Ich habe gehört, dass Sam gefordert hat, dass das Board öffentlich sagt, dass er nichts falsch gemacht hat, und die haben sich geweigert. Mhm. Und irgendwann an dem Samstag hat Microsoft dann auch gesagt, wir sind natürlich weiterhin Partner von OpenAI, aber wir unterstützen auch Sam und Greg und alle anderen, die kündigen, können alle zu uns kommen. Selbes Gehalt, selber Arbeit.
Die haben die quasi angeheuert, ne? Das haben wie so eine kleine AI-Division aufgemacht und dann gesagt, jo, kommt doch alle hier rüber zu uns, zu Microsoft, ihr könnt quasi das Gleiche machen bei uns, ne?
Genau.
Ja. Und das habe ich auch gelesen auf Twitter, dass das wohl übel schlau gewesen sei, weil die basically die halbe OpenAI-Firma übernommen haben für lau sozusagen. Also normalerweise musste ja so eine Firma, so wie Elon Musk das mit Twitter gemacht hat, für echt viel Geld übernehmen als Firma. Und bei OpenAI geht das sowieso nicht so richtig, weil das eine Non-Profit-Organisation ist. Und mit dieser kurzen Zeit hat Microsoft es dann hinbekommen, die wichtigsten Bestandteile von OpenAI ja quasi einfach so for free zu sich zu übertragen und diese Firma kurzzeitig zu sich zu transferieren.
Genau, weil OpenAI praktisch, die Hardware ist ja sowieso von Microsoft und der Wert der Firma liegt ja in dem Wissen der Angestellten. Das heißt, wenn du die Angestellten abwirbst, hast du praktisch die Firma gekauft. Ja. Für nichts.
Aber da blieb es ja nicht stehen.
Ich glaube, wenn das wirklich passiert wäre, wenn das durchgegangen wäre, hätte es wahrscheinlich rechtlich irgendwelche Konsequenzen gegeben, weil ich glaube, es ist nicht ganz legal, sowas zu machen.
Echt?
Ja, also du kannst nicht einfach von irgendeiner Firma alle Angestellten abwerben und dann einfach die Firma übernehmen.
Ja, warum nicht? Also die Firma, natürlich kannst du die Firma nicht übernehmen, aber die haben ja sowieso gesagt, wir machen unsere eigene AI-Division und wir unterstützen aber weiter noch OpenAI. Es hätte halt zwei Firmen gleichzeitig nebeneinander gegeben. Einmal das alte OpenAI, was wahrscheinlich langsam den Bach runtergegangen wäre, und dann die neue Microsoft-Division mit den ganzen OpenAI-Leuten.
Ja, du weißt halt nicht, wie das mit Verträgen ist, so mit non-competitive, also dass du nicht zu direkten Gegnern wechseln darfst innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Das gibt es ja auch häufiger in Verträgen.
Das schienen die aber nicht aufzuhalten. Aber ist auch egal, weil das ist ja sowieso nicht, sowieso nicht der letzte Schritt. Das war ja quasi nur ein paar Stunden der Fall, dass die Leute dann zu Microsoft gegangen sind, und dann, wie ging es weiter?
Genau, das heißt, das Wochenende ging weiter Richtung Sonntag. Es laufen immer noch Verhandlungen. Mittlerweile kommen so ein paar Sachen ans Licht, warum er vielleicht gefeuert werden sollte und was dafür und dagegen spricht. Und dann wurde Mira Murati ersetzt durch den ehemaligen Twitch-CEO Emmett Shear.
Ja. Der dritte CEO innerhalb von 2 Tagen zu dem Zeitpunkt.
Der CEO von Microsoft war zu dem Zeitpunkt dann auch langsam an den Verhandlungen beteiligt. Ich glaube, Microsoft gehört ja auch ein nicht unwesentlicher Teil von OpenAI, oder sind zumindest große Investoren. Ja. So, Montagmorgen, der CEO-Wechsel war erst später, weil ich glaube, Montagmorgen hat Mira Murati angekündigt, dass sie als CEO Sam wieder einstellen würde, woraufhin sie ersetzt wurde von dem Board durch Emmett Shear.
Die Forderung, glaube ich, war, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Board bis Montag nicht schlüssig erklären kann, warum sie Sam Altman gefeuert hat, also das Board, dann würde sie ihn wieder einstellen. Ne? Und das scheint wohl auch nicht so richtig der Fall gewesen zu sein. Und dann hat das Board einfach die gute Mira abgesetzt als CEO und den Twitch-CEO, den alten, rangeholt.
Es gab am Wochenende auch noch ein internes Treffen zwischen Ilya Sutskever, der ja noch im Board saß zu dem Zeitpunkt.
Ja. Und erklären, was ist da eigentlich die Position von diesem Ilya gewesen in OpenAI?
Der hat, ich glaube, aktuell oder bis seit kurzem leitet der das Alignment-Team bei OpenAI. Also er kümmert sich darum, AGI oder Superintelligenz sicher zu machen. Aber der hat mehrere Forschungspositionen inne gehabt im Laufe der Zeit und er war halt Teil des Boards.
Ja.
Und er hatte ein Meeting mit allen Angestellten, wo sie ihn wohl befragt haben, warum Sam gefeuert wurde, und er hat keinen Grund genannt.
Der Ilya ist aber doch einer der Verantwortlichen für die Entlassung von Sam Altman gewesen, oder?
Genau.
Ja, okay. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Board und Ilya und auf der anderen Seite Sam Altman, Greg und die meisten Angestellten von OpenAI. Ne? Um das jetzt mal so ein bisschen plastisch.
Genau, und Montagmorgen hat Mira offensichtlich ihre Haltung geändert, weil sie Sam wieder einstellen wollte, woraufhin sie ersetzt wurde. Und auch Ilya Sutskever hat getweetet, dass er seine Entscheidung etwas bereut. Und außerdem war Montag bekannt, dass Microsoft Sam, Greg und alle Angestellten, die gehen würden, übernehmen würden. Woraufhin Microsofts Aktie wieder hochgegangen ist, nachdem sie vorher gefallen war.
Ja.
Das war ganz witzig. Konnte ein bisschen an der Aktie ablesen, wie es lief. Genau, und über den Montag sind dann immer mehr Angestellte, haben sich angeschlossen. Es gab einen offenen Brief, wo die angekündigt haben, sie würden gehen, wenn das Board nicht zurücktritt. Der Brief war witzigerweise unterschrieben von Ilya Sutskever, der praktisch seinen eigenen Rücktritt aus dem Board gefordert hat.
Okay.
Ja, da gab es ein paar Memes zu. So, OpenAI hat fast 800 Angestellte. Gegen Montagabend haben 500 davon unterschrieben. Und zu dem Zeitpunkt sah es immer wahrscheinlicher aus, dass Sam zurückkommen wird, weil, ja, zu dem Zeitpunkt gab es die Kampagne von den Leuten auf Twitter mit OpenAI is nothing without its people. Und sie haben ja einen Punkt, wenn alle gehen, funktioniert die Firma nicht mehr.
Ja, hunderte von OpenAI-Usern haben ja einfach immer alle diesen Satz geschrieben, OpenAI is nothing without its people.
Irgendwann Montag, Dienstag rum hat das Board dann auch mal mit Anthropic geredet, in der Hoffnung, die Firmen zu mergen. Mit der Idee, unsere Angestellten gehen weg. Aber wenn wir mit Anthropic mergen, haben wir immer noch ein Team und können die Produkte am Leben erhalten. Aber das ging auch nicht. Zu Anthropic haben wir nachher noch neue News. Okay, wo sind wir? Wie ging es weiter? Also mittlerweile waren praktisch alle Angestellten dabei zu sagen, sie quitten, wenn Sam nicht zurückkommt. Und jetzt wird es interessant, weil es kam nachher raus, dass es wohl ziemlich so eine Art Gruppenzwang, Peer Pressure innerhalb der Firma gab, wo die Angestellten sich gegenseitig dazu gedrängt haben, das zu unterschreiben.
Also das zu unterschreiben, wir reden jetzt von einem öffentlichen Brief, den die Angestellten auch noch zusätzlich zu dieser Twitter-Geschichte verfasst haben. Wo drin stand sowas wie, ja, hier, wir möchten Sam Altman zurück, ne?
Weil, und da kommt der vorherige Punkt wieder zurück, viele Angestellte haben natürlich ein finanzielles Interesse am Erfolg von OpenAI, weil sie Anteile haben. Das heißt, Sam, der ja in der ganzen Debatte so ein bisschen steht für die Kommerzialisierung und Beschleunigung und immer mehr Produkte launchen und beschleunigen und mehr und besser, ist natürlich profitabler für die Firma, als wenn das Board sagt, nee, wir feuern jetzt Sam, wir machen was langsamer.
Ja.
Das heißt, da gab es ein bisschen internen Druck auf andere Angestellte, das zu unterstützen und zu unterschreiben.
Sie hätten halt einen sehr großen Teil ihrer Gehalte der letzten Monate und Jahre eben einfach verloren, wenn der Markt mit dieser Firma gecrashed wäre.
Ja, und vor allem, angenommen, 600 von 700 Leuten wechseln jetzt zu Microsoft und du bist einer der letzten, die zurückbleiben. Und dann sagen sie, okay, bringt nichts, wir schließen jetzt OpenAI. Mhm. So, dann bist du der Idiot, der arbeitslos da steht und nicht bei Microsoft ist. Ja, ja, auch nicht schön.
Ich verstehe nicht.
Und es gab immer mehr Gerüchte, warum Sam gefeuert wurde. Also es reichte von, dass die eine der Boardmember, Helen irgendwas, hat ein Research Paper geschrieben, wo sie OpenAI kritisiert hat. Und Sam hat sie wohl dafür kritisiert. Und da gab es Spannungen. Außerdem, ich glaube, das erzähle ich später, das ist ein bisschen zu spannend.
Dem Q.
Das ist wichtig für nachher, ja.
Ja, okay, ja.
Okay, also wir sind jetzt bei Dienstag, der Brief kam raus.
Der Twitch-CEO der, war noch am Start.
Der hat auch mitgemischt, hat so ein paar Gedanken gegeben. Als der in die Firma kam, haben wohl angeblich auf Slack die Mitarbeiter alle Fuck you geschrieben.
Was?
Also der hat nicht so viel Bock auf den.
Okay.
Und Mittwoch kam Sam dann endlich zurück. Es wurde angekündigt, dass Sam zurückkommen wird. Ein Teil des Boards ist zurückgetreten, also Sam, Ilya und Greg sowieso, aber auch ein paar andere Leute. Und stattdessen wurden neue Leute von außerhalb dazugeholt, auch so ein bisschen als neutrale Position, die dann ein neues Board zusammenstellen sollen. Und laut Twitter sind alle happy mit dem Ausgang.
Ja.
Das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das wirklich so ist, aber das war der Stand. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen die Gründe durch, warum es dazu kam, dass Sam gefeuert wurde. Das sind natürlich alles Gerüchte oder Leaks, aber ich habe mir recht viel angeguckt und ich glaube, ein paar davon kamen von verschiedenen Quellen und sind mehr oder weniger glaubwürdig. Das ist einmal, dass Sam und Greg und die Führungsebene um sich herum wohl nicht so offen kommuniziert haben über den aktuellen Forschungsstand.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen schwer zu glauben, weil ja Ilya Sutskever war auch Teil vom Board war und ja offensichtlich weiß, wie der Forschungsstand war. Das heißt, dann hat ja dann die eine Hälfte vom Board Sachen vor der anderen Hälfte verheimlicht.
Das ist nämlich der Witz, wenn wir jetzt zu den anderen Spekulationen kommen, weshalb der entlassen wurde, dann geht es ja genau um Forschungsstand. Das heißt, diese Argumente, die sind irgendwie gegenläufig. Ne? Die eine Seite ist, die wussten nicht genau, was der Forschungsstand ist, weil die Kommunikation schlecht war. Die andere ist, das, was die da geforscht haben, war übel gefährlich.
Ja, außerdem gab es Kritik, weil Sam wohl immer mehr Investoren gesucht hat und zum Teil auch seine Position als CEO genutzt hat, um weitere Firmen zu gründen und Investoren zu suchen. Sam Altman hat ja noch andere Startups, an denen er beteiligt ist oder die er direkt führt. Mhm. So Fusions-Startups und so weiter. Und er hat wohl Investoren überzeugt, indem er ja seine Position als OpenAI-CEO ausgenutzt hat, nach dem Motto, ja, ich bin der CEO von OpenAI, ihr könnt in mich investieren, das ist vertrauenswürdig.
Mhm.
Und da war das Board wohl auch kein Fan von. Und dann, also das ist eigentlich zu witzig, um es nicht zu erzählen, laut Leaks aus OpenAI hat Ilya Sutskever wohl eine sehr religiöse Einstellung zu AGI. Also es gab wohl eine Weihnachtsfeier, wo Ilya Sutskever auf der Bühne stand und einen Sprachchor gestartet hat mit dem Ruf Feel the AGI.
Aber witzig ist doch, dass der Ilya Sutskever doch derjenige ist, der hauptmitverantwortlich dafür ist, dass Sam Altman und Greg gefeuert wurden, oder nicht?
Er ist Teil des Boards, ob er direkt verantwortlich ist, ist nicht ganz klar.
Okay, verstehe.
Das war am Anfang die öffentliche Meinung, aber ist halt schwer zu bestätigen.
Ja, okay, I see. Ja gut, feel the AGI auf jeden Fall. Aber jetzt zu AGI, jetzt wenn wir gerade dabei sind. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die am wesentlich interessantesten ist, dass ein Grund für die Entlassung wohl war, dass Forschungen von dem Research-Team von OpenAI eben irgendwie was Krasses rausgefunden haben, was unter diesem Decknamen Q+, also Q-Star.
Q-Star.
Q-Star, also auch als...
NGA-Star.
Genau, wie Q und dann das Sternchen-Symbol läuft, was irgendwie schon echt nah an Richtung AGI kommt. Da hast du wahrscheinlich mehr Infos zu.
Ja, es gibt recht viele Spekulationen. Die ersten Gerüchte dazu gab es schon vor Leaks. Das heißt, als Sam gefeuert wurde, sind ein paar Twitter-Fans losgegangen und haben gesagt, oh, das ist bestimmt, weil sie irgendwie AGI entwickelt haben oder irgendwas passiert ist. Ja. Und dann haben sie einen paar Wochen alten Talk von Sam Altman rausgegraben, wo er auf einer Bühne erzählt hat, dass er vor kurzem einen Durchbruch miterleben durfte. Mhm. Und da haben sich die Leute dann ein bisschen festgebissen. Und jetzt gibt es Leaks, dass das wohl ja dieses Q-Star war, was unter anderem von Ilya Sutskever mitentwickelt wurde. Und es ist nicht ganz klar, was es macht und was es ist. Also ja, ich habe einmal gelesen, dass es soll angeblich das Problem mit synthetischen Daten lösen, dass es ermöglicht, synthetische Daten zu generieren fürs Training und damit den Datenmangel auszugleichen. Ich habe einmal gelesen, dass OpenAI angeblich ein kleineres Modell damit trainiert hat und das in der Lage war, Matheaufgaben fehlerfrei immer zu lösen.
Was ja auch für das hört sich jetzt so dumm an, ne? Fehler einfach Matheaufgaben zu lösen, aber es ist ja sowas, was bei Language Models jetzt nicht selbstverständlich ist. Die können zwar Mathe zum gewissen Grad, aber weil es eben so eine inhärente, sagt man, inherent Capability ist, die sie nur aus dem Trainingsprozess entwickelt hat, ist das halt häufig fehleranfällig. Und wenn du dann halt eine KI hast, die solche Logikaufgaben nativ einfach extrem gut lösen kann, dann ist das schon irgendwie was Krasses bei AI.
Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschlagen. Q-Star suggeriert, dass irgendwas mit Q-Learning zu tun hat oder mit A-Star. A-Star ist ein effizienter Suchalgorithmus, mit dem man, wenn man das Ziel kennt und eine Heuristik für das Ziel hat, schnell einen Weg dahin findet. Ich habe ein, zwei Paper mir dazu angeguckt, aber erstens weiß ich nicht, ob die wirklich was damit zu tun haben. Und zweitens hatte ich auch noch nicht genug Zeit, um mich da komplett reinzulesen.
Ja.
Also werde ich da jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, da warten wir jetzt einfach mal eine Woche ab, ob von OpenAI dazu noch was geleakt wird oder gesagt wird oder ob irgendjemand Schlaueres als ich da Insights hat, was das sein könnte.
Was wir aber festhalten aktuell können.
Aktuell ist meine Vermutung, dass es in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was DeepMind angeblich mit Gemini gemacht hat, dass man Ansätze aus Reinforced Learning kombiniert. Mhm. Zum Beispiel so Suchsachen werden ja auch in den ganzen AlphaZero-Models und so verwendet.
Ja.
Als Monte Carlo Tree Search, aber ist so ähnlich.
Was wir festhalten können, ist, dass auf jeden Fall irgendwas Interessantes ist, was jetzt nicht einfach nur Richtung neueste LLM GPT-5 geht.
Genau.
Irgendwas, was als Durchbruch, als Neuerung, als irgendwie revolutionär dargestellt werden kann.
Also der absolute Traum wäre es natürlich, wenn es eine komplett neue Architektur ist, die effizienter lernt und besser generalisiert. Das wäre so mein Traum. Dann hätten wir wahrscheinlich sehr bald AGI. Aber selbst wenn es nur ein, sagen wir mal, ein mittelgroßer Durchbruch ist, wäre es ja schon gut. Also ich bleibe bei meiner Timeline, AGI 2025.
Das ist crazy.
Und ich glaube, 2024 wird schon für viele Leute sehr überraschend.
Ja. Heute in einem Jahr, was haben wir da? Was glaubst du, was wir am Ende des Jahres 2024 auf dem Stand
sind? Ich glaube, Ende 2024 werden wir Systeme haben, wo viele Leute behaupten werden, das ist AGI.
Aber es ist noch nicht so per Definition, wo du sagen würdest, das ist jetzt AGI.
Genau. Okay. Da musst du wahrscheinlich, kommt drauf an, wen du dann fragst.
Ja. Aber, aber du gehst davon aus, dass es alles LLMs noch sein werden, einfach so die neueste GPT 5, 6, Gemini 1, 2 oder dass es irgendwas Neues irgendwie Architektur.
Also nicht mehr pure LLMs, ist ja nicht mehr nur Language, sondern multimodal, also ja. Wenn dann LMMs. Mhm. Aber ich glaube schon, dass zumindest in 2024 Transformer noch dominieren werden. Es gibt noch ein paar andere Architekturen, die ich beobachte. Und vielleicht kommt auch was Neues. Aber OpenAI zeigt ganz gut, dass es einen sehr klaren Weg für die nächsten 12 bis 20 Monate gibt, wo man noch sehr viel Performance rausholen kann. Und man wird sehr, sehr nah an echte AGI herankommen. Selbst wenn man einfach nur das, was wir gerade machen, noch ein Jahr weitermacht.
Ja, das war schon eine gute Prediction.
Also wir brauchen gar nicht mehr so viele ultra krasse neue Sachen, um nah an AGI ranzukommen.
Ja. Ja, nice.
Okay, das war so ein bisschen
die was abgegangen ist. Um OpenAI der letzten 5 Tage.
Ja, es gab noch einen Brief, da weiß ich allerdings nicht, wie, der ist natürlich nicht bestätigt, das ist alles nur online auf Twitter rangespielt. Ich weiß gar nicht, ob das glaubwürdig genug ist, um das zu besprechen. Es gab einen Brief von Angestellten ans Board, an das Neue, wo aufgefordert wurde.
Der ist nicht glaubwürdig, weißt du wieso? Weil nämlich Elon Musk den retweetet hat, deswegen ist er nicht glaubwürdig.
Reden wir von demselben?
Ja, ist das der Brief, wo einfach so von anonymen ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gesagt wurde, hier, ja, da läuft halt was schief in dem Ding, weil ich versuche nochmal rauszusuchen. Red durch, nochmal, erkläre nochmal, worum es geht.
Also, unter anderem wurde erwähnt, dass Sam und sein Team häufig Angestellte, die nicht ganz so AGI-begeistert sind, haben feuern lassen oder Ressourcen innerhalb von OpenAI sehr willkürlich verteilt hat und dass viele Projekte, die nicht direkt zu Ergebnissen geführt haben, gecancelt wurden.
Ja, das ist ja der Begriff, von dem ich auch rede. Und den halt hier, Stand, nee, das ist was anderes. Der hat Elon Musk hat den halt retweetet und damit wissen wir, das muss man halt Quatsch sein.
Ja, damit hat sich das dann auch erledigt.
Finde ich aber auch witzig, wenn wir jetzt gerade noch dabei sind. Elon Musk ist ja so ein bisschen, also bei diesem ganzen Furore, die wir jetzt durchgesprochen haben, finde ich, hat Elon Musk immer wieder so eine interessante Rolle eingenommen, weil der halt total auf der Seite war mit, oh oh, Leute, da geht's den Bach runter und wir müssen mal langsam was gegen diese Entwicklung unternehmen. Und ich finde, das kommt immer so total komisch rüber, weil du, wenn du im Hinterkopf behältst, dass er jetzt eine neue AI-Firma gegründet hat, die ja unter anderem mit Grok irgendwie genau diesen Weg von OpenAI beschreitet. Und es hat sich immer so angehört nach dem Motto, ja, der Firma geht scheiße, genau, und das ist richtig schlimm und lass mal alles pausieren, damit wir aufholen können. Und es war halt irgendwie immer so richtig Shitposting. Deswegen, als Elon Musk dann auch diesen Brief geschrieben hat, war das auch so, ja gut, der Konkurrent halt von OpenAI, der versucht halt jetzt so ein bisschen hier zu sagen, Leute, diese Firma, da geht's nicht gut mit rechten Dingen zu, schaut mal her. Deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, das ist ein anonymer Brief.
Ich glaube, der ist einfach sehr frustriert, dass er nicht mehr bei OpenAI ist und er jetzt nicht die Rolle spielt bei der Entwicklung von dem ganzen Zeug.
Stimmt, der war ja sogar mal ein Co-Founder, ne?
Ja, also der hat OpenAI mitgegründet und wurde dann gefeuert, weil er halt nicht so hilfreich ist.
Ah ja. Ich verstehe. Ja, jetzt ergibt es auch viel mehr Sinn, warum er so steht postet.
Ja, und es kam jetzt auch in dem Ganzen drumherum ein bisschen raus, dass Sam eine etwas größere Abneigung gegen Elon Musk hat, als das öffentlich immer rausklingt.
Ja, ich verstehe.
Also intern ist er wohl überhaupt kein Fan von Elon Musk. Understandable, aber ja.
Gut.
So, dann gehen wir mal zu richtigen News. Es gab nämlich auch ein paar tolle Releases diese Woche.
Mhm. Inflection AI 2 oder so, ne?
Ja, und ich habe ja eben Anthropic schon erwähnt. Die wollten nicht mergen, weil die haben ein neues Modell. dem Namen nach nur ein kleiner Fortschritt. Aus Claude 2.0 wurde jetzt Claude 2.1. Sie haben das Kontextfenster von 100.000 Tokens auf 200.000 Tokens erweitert. Wahrscheinlich einfach nur, um GPT-4 zu schlagen. Benchmarks haben gezeigt, dass GPT-4 den Kontext aber deutlich besser nutzt als Claude 2.1. Du kannst das ein bisschen testen, indem du den ganzen Kontext mit Text füllst und irgendwo in dem Text eine Information versteckst. Mhm. Und je nachdem, wo du die Information versteckst und wie viel du in den Kontext reinpackst, testest du dann so eine Art Matrix, wie gut das Modell die Informationen raussuchen kann. Mhm. Und GPT-4 kann die Information fast immer rausfinden. Es hat nur Schwierigkeiten, wenn du den Kontext sehr voll machst, also so 80, 90, 100.000 Tokens oder mehr, mhm, und sich die Information irgendwo in der Mitte versteckt.
Ja, ist ja bekannt, das haben wir schon mehrfach durchgesprochen, dass halt die Mitte häufig mal einfach rausfliegt.
Ja, und Claude 2.1 hat das Problem schon ein bisschen früher, schon bei 60.000, 70.000 Tokens von seinen 200.000 maximalen, und das Problem tritt auch in fast allen Bereichen, außer am Anfang und am Ende auf.
Heißt GPT-4 immer noch King?
Ja, wobei die Performance auch ein bisschen besser geworden ist. Und was nicht zu unterschätzen ist, Claude 2.1 kostet in der Nutzung, also mit der API, ein bisschen weniger als GPT-4.
Aber du redest von API, kann man das denn auch in so einem Web-Interface wie GPT-4 verwenden?
Ja, ich meine, kostenlos? Da ist 2.1 sogar kostenlos, das ist ein großer Vorteil. Also ist allemal besser als ChatGPT 3.5. Ja. Das Problem ist, das ist in Deutschland oder Europa im Allgemeinen nicht verfügbar. Oh. Das heißt, wenn du das testen möchtest, müsstest du dich mit einem VPN bei Anthropic anmelden und dann kannst du das nutzen.
I see. Ich muss mich mit einem VPN bei Anthropic anmelden. Ist das ein eingetragenes Land oder wie macht man das? In welches Land muss man denn da gehen? Wahrscheinlich die USA.
Ich glaube, ja, Großbritannien, USA. Das klappt auf jeden Fall. Vielleicht noch andere Länder. Auf jeden Fall nicht Europa.
Ja. Also nur einfach zu Anthropic, ne? Und aber jetzt noch ganz kurz, wenn wir jetzt über Kontext, eine Sache, die ich mich immer frage bei diesen Kontextfenstern, wenn da über Größe geredet wird. Das zählt doch bei Language Models, ist es doch so, dass sozusagen, wenn ich jetzt in eine Konversation führe und einen neuen Prompt reinschiebe, dann wird doch die vorangegangene Konversation auch in die sozusagen immer noch mitgeliefert, ne? Das ist immer ein Durchgang. Das bedeutet doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, wenn ich jetzt eine lange Konversation führe mit ChatGPT, dass die Mitte von dieser Konversation in der Bewertung rausfliegt allmählich, ne?
Zumindest kann er sich nicht mehr so gut an die Sachen erinnern, ja.
Okay, I see. Und das gilt aber ebenfalls auch für ein Prompt. Also wenn ich jetzt einen richtig fetten Prompt reinklatsche in ChatGPT, bis zum maximalen Limit, was mich diese Textbox machen lässt, habe ich dann das gleiche Problem? Oder ist diese Textbox schon so klein gewählt, dass ich eigentlich davon ausgehen kann, dass alles, was ich dem in einem Prompt reinschiebe, eigentlich gut bewertet wird?
Ich weiß, dass sie die Größe des Eingabefeldes für das Chat-Interface vergrößert haben. Ich habe aber tatsächlich nicht getestet, wie viel Text du aktuell in eine Nachricht an ChatGPT senden kannst.
Soll ich mal testen? Warte, ich gehe mal zur Wikipedia. Wie geht denn dieser Lorem Ipsum-Test?
Du brauchst einen Wortgenerator oder am besten einen Token-Generator, der dir eine bestimmte Anzahl Tokens generieren kann.
Oh Mann, 10.000. Ich denke, probier mir den Text mal rein und dann gucken wir mal, was ChatGPT sagt.
Okay, ich hab schon relativ große Texte in ChatGPT reinkopiert, zum Beispiel ganze 1.000 Zeilen lange Code-Files. Aber das geht noch.
Ja, ich bin bei 100.000? Das kann gar nicht sein, warte mal. 10.000, 100.000 generieren, Text kopieren. Ah ja, okay, der bricht irgendwann ab vor 100.000, oder? Glaube ich.
Ja. Ja, ich weiß nicht genau wann.
Aber er zeigt es auch nicht mehr an, leider. Also ich habe jetzt keine genaue Angabe. Irgendwas zwischen 10 und 100.000.
Super.
So viel kann ich sagen. Ich teste noch weiter. Erzähl du ruhig noch weiter. Ich gebe dir gleich mal die finale
Aber
Zahl.
Im Prinzip hast du recht, wenn du eine sehr lange Unterhaltung mit ChatGPT führst, würdest Teile der Unterhaltung vergessen. Also in der Mitte ein bisschen. Und wenn die Unterhaltung noch länger wird, also über das Kontextfenster hinausgeht, schneidet er am Ende ab. Wobei OpenAI das ein bisschen gefixt hat. Zumindest haben sie geschrieben, dass sie das behoben haben. Sie haben nicht genau gesagt, wie. Meine Vermutung ist, dass sie entweder den Anfang der Konversation, der dann abgeschnitten werden würde, von einem Language Model zusammenfassen lassen und ein bisschen komprimieren, um Tokens zu sparen. Oder sie packen den Anfang der Konversation in Embedding-Vektoren und rufen die dann ab, dynamisch bei Anfragen. Aber es macht auch nicht so viel Sinn. Also wahrscheinlich werden sie einfach den Anfang der Konversation ein bisschen komprimieren, um das noch in Kontext halten zu können. Und es gab ja auch schon Leaks, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass bald für Plus-Nutzer eine Funktion kommt, dass Informationen und Präferenzen von dir sowieso dauerhaft gespeichert werden. Ja. So Vektordatenbanken. Und die dann ChatGPT immer zur Verfügung stehen. Aber nächste News. Nicht nur Anthropic hat ein neues Modell vorgestellt, sondern auch Inflection AI. Das ist die Firma hinter Pi. Und die haben ihr neues Modell Inflection 2, was deutlich größer sein soll als Inflection 1, deutlich besser performt.
17.000 Wörter sind es.
Okay.
Die ja. du in einem Prompt in ChatGPT 4 reinpacken kannst.
Das ist also etwa 10-20% vom maximalen Kontextfenster.
Okay, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass so ein fetter Prompt auch dann eigentlich gut ankommen sollte.
Ja.
I see. Nice. Das habe ich mich nämlich mal gefragt. Geil. Gut, also Inflection AI 2, Gedöns.
Genau. Das Modell performt besser bei Mathe, Coding, Reasoning. Und ich kann noch mal kurz in die Benchmarks reingucken.
Wenn du die ranken müsstest, die drei, die wir jetzt gerade eben hatten, GPT-4, Claude 2 und Inflection AI 2, wie würdest du die ranken?
GPT-4 Turbo ist immer noch das beste Modell.
Ja, das ist klar.
Ich habe nachher noch News über einen Benchmark, der bestätigt das auch. Claude 2.1 ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser als Inflection 2. Was Inflection 2 oder generell Inflection und Pi so besonders macht, ist halt, dass das Modell extrem natürliche Unterhaltungen führen kann. Mhm. Also du wirst deutlich angenehmere Unterhaltungen führen mit Pi als mit Bard oder GPT oder Claude. Auch die verhalten sich halt eher wie Tools.
Ach so, okay, also menschlicher insgesamt, ich verstehe.
Ja, Pi ist deutlich menschlicher. Stellt auch häufiger so Gegenfragen oder führt die Unterhaltung. Das hast du mit GPT-4 selten.
Gibst du so einen Prompt rein? Kannst du mir diesen Text zusammenfassen und schickst Rückfrage? Keine Ahnung, kannst du mir diesen Text zusammenfassen? Sehr menschlich, muss man schon sagen.
Und Inflection 2 outperformt tatsächlich Palm 2.
Oha.
Also
von Meta, das Gerät.
Nee, von Google.
Ah. Ja.
Llama 2 wird es auch outperformen, aber. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt also, eine vorläufige Ranking machen müssen, das finde ich immer ganz interessant, einfach zu wissen, wo gerade so der Stand ist. Wenn wir jetzt mal alle gängigen Modelle, Llama, Palm, Bard, GPT, Inflection, Claude, Grok von mir aus, das ist wahrscheinlich letzter Platz, ranken müssten, würden wir GPT-4 ganz klar oben hinpacken. Dann kommt wahrscheinlich Claude 2, so ich dich verstanden habe, ne?
Ja.
Und dann?
Also, wenn ihr das Geld habt, holt euch ChatGPT Plus. Wenn ihr was Kostenloses nutzen wollt, dann
VPN habt
und keine Ahnung, großen Kontext braucht, irgendwas zusammenfassen wollt, coden oder so, nehmt Claude. Wenn ihr kostenlos Language Models testen wollt für mehr soziale Sachen, auf jeden Fall Inflection, kann man auch auf WhatsApp und so weiter nutzen. Und dann gab es ein Update zu Bard. Das heißt, ich sag ja immer wieder, es ist so schade, dass Palm 2, das Modell hinter Bard, ein bisschen schwächer ist, weil Bard an sich ist richtig cool. Die haben jetzt ein Update gemacht. Bard hat ja so Extensions und kann auf Gmail und YouTube und so weiter zugreifen. Mhm. Und mit dem neuen Update kann Bard jetzt Videos zusammenfassen. Ich weiß nicht genau, wie Google das intern macht, ob die irgendein Videomodell haben, was Videos in Embeddings umwandelt oder Videos beschreibt, ähnlich wie Clip. Aber Bart kann jetzt auf jeden Fall einfach YouTube-Videos suchen, zusammenfassen und beschreiben und erklären, was darin passiert.
Das ist krass, ja. Also du redest von den generellen User Experience, von den Fähigkeiten, aber die Inhalte, also die Logik, die Berechnung, denn der ist halt aufgrund der Schwäche von dem eigentlichen Language Model, was denn da steckt, nicht so gut.
Du musst ein bisschen näher ans Mic. Ich höre dich kaum.
Nicht so gut, ja. Ich kann mich auch ein bisschen lauter reden.
Ja, im Prinzip schon. Also Bart hat auch so viele coole Funktionen nebenbei, zum Beispiel, wenn das Tabellen für dich generiert. Wenn GPT-4 Tabellen generiert, gibt dir das ja einfach ein Bild von der Tabelle. Das benutzt Code-Interpreter im Hintergrund, generiert das Bild und zeigt dir es an.
Ja, es wird ja mit Markdown, glaube ich, im Chatfenster generiert.
Es wird mit matplotlib in Python generiert und dann mit Markdown angezeigt.
Ja.
Aber Bart, was Bart macht, ist, es nutzt, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber die Tabelle wird angezeigt und du kannst sie dann noch selber verändern und bearbeiten und in Excel exportieren. Es sind halt so kleine, nette Funktionen dabei, die das Ganze etwas angenehmer zu nutzen machen.
Ja, okay. Da wird es ja interessant,
Beispiel, wenn
Gemini rauskommt, ne?
Wenn er seit Wochen ich glaube wirklich, wenn Gemini rauskommt und Google das recht schnell zu Bart bringt, wird Bart recht schnell die Nummer 1.
Ja, wird interessant.
Nur kurz, weil OpenAI wird wahrscheinlich nachlegen, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Oder die Zuhörer auch.
Dafür sind wir hier.
Genau. Und wo wir gerade beim Vergleichen sind, es kam ein Paper raus zu Gaia, ein Benchmark, also praktisch ein Test, um so Assistenten zu vergleichen. Da war unter anderem Meta dran beteiligt, aber auch das Team hinter AutoGPT, die ja an diesem Agentensystem arbeiten, wo Language Models benutzt werden, um so einen selbstständigen Agent zu bauen, der planen kann und Aufgaben ausführen kann.
Weil die sich selbst prompten können und so.
Genau. Und Gaia ist ein bisschen besser als die bisherigen Benchmarks, die wir haben, weil Gaia ein bisschen gründlicher bestimmte Fähigkeiten testet. Zum Beispiel Reasoning, multimodale Fähigkeiten, die Fähigkeit zu browsen, also Informationen aus dem Web zu suchen. Alles so komplexere Aufgaben, die ja neuere Systeme wie GPT-4 zum Beispiel haben oder auch Bart.
Ja.
Oder auch Code schreiben, Code ausführen, kann das Modell gut Code oder so einen Code-Interpreter wie GPT-4 nutzen. Und wenn wir uns da die Evaluation angucken, der Vergleich ist natürlich immer der Mensch. Und der Mensch der Benchmark ist aufgeteilt in 3 Schwierigkeitsstufen, Level 1, 2 und 3. Und Menschen erreichen auf allen Benchmarks, auf allen Stufen, über 90%. Ich glaube, auf Stufe 3 sind Menschen knapp unter 90%. Und Menschen brauchen halt ziemlich lange, also gerade für Level 3 sehr lange. Aber es wurde verglichen, einfach Suchmaschinen, Google oder so, die performen auf Level 1 noch mäßig gut, so 8%.
Ja.
Dann wurde GPT-4 getestet. Das performt auf Level 1 ein bisschen besser, so 9-10%. Ist auch recht schnell. Dann wurde GPT-4 Turbo getestet, das ist tatsächlich besser als GPT-4.
Oha.
Und, aber gut, GPT-4 Turbo, ich nehme an, wenn sie das getestet haben, haben sie es mit Browsing und Code-Interpretern so getestet und da ist GPT-4 Turbo ein bisschen besser als GPT-4. Und dann wurde natürlich AutoGPT getestet, die waren ja daran beteiligt. Die performen auf Level 1 ein bisschen besser als GPT-4 Turbo, aber auf Level 2 tatsächlich deutlich schlechter.
Auf Level 3 dann wahrscheinlich ebenfalls schlechter, ne? Auf Level 3 dann wahrscheinlich ebenfalls schlechter.
Auf Level 3 gibt es tatsächlich kein einziges dieser Modelle oder Tools, was auch nur irgendeine Aufgabe löst.
Was sind denn bei Level 3 die Aufgaben?
Ich kann mal ein Beispiel geben für die verschiedenen Stufen. Also, Beispielfrage Level 1. What was the actual enrollment count of the clinical trial on H. pylori in acne vulgaris patient from January to March 2018 as listed on the NIH website?
Also verschachtelte Informationen.
Genau, das heißt, ein Mensch würde jetzt auf die Website gehen, nach den Informationen suchen, die Zahlen suchen, vergleichen. Vielleicht stehen die Zahlen nicht direkt da, sondern du musst ein bisschen noch nachrechnen.
Ja.
Also etwas komplexere Suchaufgaben, die auch ein bisschen Logik erfordern. Level 2 ist, if this whole pint is made up of ice cream, how many percent of above or below the US federal standards for butterfat content is it when using the standards as reported by Wikipedia in 2020? Answer is plus or minus a number rounded to one decimal place. Und dann ist da ein kleines Bild von einem Behälter zu sehen. Ja. Das heißt, das Modell muss multimodal sein, es muss sehen können, es muss browsen können, es muss rechnen können, es muss Formatting einhalten, es muss zum Teil Wikipedia in 2020, da muss wissen, ich muss zu Archive gehen und den alten Stand von Wikipedia abrufen.
Da würde
vielleicht kannst du das auch in Wikipedia direkt. Also es ist schon deutlich komplexer.
Ja, und jetzt bin ich gespannt.
Und Level 3, in NASA's Astronomy Picture of the Day on 2006, January 21, two astronauts are visible, with one appearing much smaller than the other. As of August 2023, out of the astronauts in the NASA astronaut group that the smaller astronaut was a member of, which one spent the least time in space and how many minutes did he spend in space, rounded to the nearest minute, exclude any astronauts who did not spend any time in space, give the last name of the astronaut separated from the number of minutes by a semicolon, use commas as 1000 separators in the number of minutes.
Okay, das ist krass.
Das ist sehr viele Steps, sehr viel. So, beim Browsing musst du Bilder sehen, du musst bewerten, du musst rechnen. Das ist sehr viele Steps.
Aus den Bildern ziehen, die auch gar nicht mal so selbsterklärend sind, wie welche Astronauten hast du da gesehen und so?
Ja.
Ja, ich sehe. Und das hat dann noch keinen, also das hat quasi niemand außer einem Menschen bekommen.
Genau.
Aber andererseits muss ich sagen, wenn solche Aufgaben dann irgendwann, wenn du das als Prompt geben kannst und dann Informationen gut erhältst, schon sehr, sehr beeindruckend dann.
Genau, deswegen denke ich, dass Gaia ein guter Benchmark ist für so KI-Assistenten und Fähigkeiten und vielleicht auch Richtung AGI. Und dass das beste Modell, übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das beste Modell in den Benchmarks war GPT-4 mit Plugins, wenn ein Mensch die Plugins auswählt. Also es gab ja vor den GPTs gab es das Plugin-System.
Ja.
Es waren Tools, die man entwickeln konnte für GPT-4 zum Nutzen. Und bei den Tests hat praktisch ein Mensch für jede Aufgabe die Plugins ausgewählt, die GPT-4 braucht, um die Aufgabe zu lösen.
Ah ja. Ja, da gab es dann, wir reden jetzt aber nicht nur um diese, über diese 3 bis 4 Auswahlsachen, wie nutzt Dolly, kann browsen und Data Analysis, sondern schon so diese
So Wolfram Alpha.
Wolfram Alpha, verstehe.
Oder es gab ja auch Plugins, die haben speziell Informationen von besonderen Seiten abgerufen oder Wetterinformationen abgerufen, also solche Sachen.
Ah ja, verstehe.
Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen Cheating, wenn der Mensch die Plugins auswählt, weil das ja auch einen Hinweis gibt, was genau gemacht werden soll.
Und es ist ja auch deswegen Cheating, weil zum Beispiel Wolfram Alpha nutzt ja nicht nur das Computing von GPT-4, sondern auch die Wolfram Alpha-Sachen. Also es ist dann so halb LLM, halb
Ja, aber gut, GPT-4 Turbo nutzt ja auch Browsing und Dolly und Suchmaschinen, die getestet wurden, nutzen ja einen Haufen anderer Sachen.
Ja, gut, das ist true.
Also es geht um das Gesamtsystem.
Ja.
Und GPT-4 mit Plugins war bei 30% bei Level 1 und bei 10% bei Level 2 und ja, bei Level 3 bei 0%. Und es war vor allem deutlich schneller als AutoGPT. Also AutoGPT war das zweitbeste Modell auf Level 1, aber hat länger gebraucht als ein Mensch, als einziges Modell. Und hat auch bei Level 2 länger gebraucht als Menschen und hat dafür schlechter performt als GPT-4 Turbo und GPT-4.
Und als ein Mensch wahrscheinlich.
Ja. Menschen gewinnen immer.
Menschen. Oh, wenn die AGI rauskommt, du, dann wird dir der Satz aber nochmal auf die Füße fallen.
Also wenn ich jetzt eine Prediction machen müsste, wie Modelle nächstes Jahr, Ende 2024, auf Gaia performen, würde ich schätzen, dass das beste System 70% auf Level 1 knackt, 30% auf Level 2 und so 5% auf Level 3. Das wird so der Stand sein Ende 2024.
Das wäre schon insane.
Und in 2025 werden wir Level 1 bei fast 100% sein, Level 2 bei so 60-70% und Level 3 30%.
Das muss man auch sehen, was diese Entwicklung für Implikationen hat, ist ja eigentlich ganz geil, weil wenn du dann ein Modell hast, was so performt, auf Level 1 quasi 100% und so weiter, dann hat das ja nicht nur Implikationen einfach für die Level 3, für komplexe Aufgaben, sondern dann kannst du dich auf dieses Modell ja wirklich verlassen, wenn es nicht komplexe Aufgaben sind. Das große Problem ist ja jetzt gerade von den Language Models, die geben halt meistens gute Outputs, so, aber man guckt lieber nochmal selber nach. Also es gibt jetzt nichts, wo ich einfach in GPT-4 reingehen würde, was komplexes Frage und mich dann darauf verlassen würde. Ne? Und es steht ja auch immer, da steht ja bei Bart unten, Bart zeigt möglicherweise fehlerhafte Informationen an, bei ChatGPT steht eine Warnung. Wenn du dann soweit bist, dann bist du auf einem Level, wo du halt wirklich so eine KI befragen kannst und dir eigentlich sicher sein kannst, wenn das jetzt so nicht die komplexesten Sachverhalte sind, dass das auch stimmt, was da rauskommt. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn wir jetzt weiter zurückdenken an, ne, wir hatten es ja schon vor 2, 3 Folgen, so leicht, so medizinisch einfache Sachen oder so generelle Assistenzaufgaben. Ne?
Ja, also das mit den Halluzinationen wird schon deutlich besser durch das Retrieval Augmented Generation. Also dass GPTs jetzt browsen und auf Informationen zugreifen, das sorgt dafür, dass deutlich weniger halluziniert wird. Claude 2.1 hat übrigens auch laut den Angaben auf der Website deutlich weniger Halluzinationen und sagt deutlich häufiger auch, wenn es Sachen nicht weiß, einfach weiß ich nicht. Mhm. Allerdings,
da muss man sagen, das ist ja eigentlich auch, also würde ja auch Sinn ergeben, wenn man das im Training gut macht, dass es dann so läuft, weil das große Problem ist ja, dass diese KIs im Prinzip als Lebensziel haben, als Existenzziel, ich muss die Konversation am Laufen erhalten. Aber wenn du jetzt im Trainingsprozess das schlau machst, dass quasi klar ist, eine Konversation kann auch sozusagen abgebrochen werden mit, ja, weiß ich nicht, dann ist für mich irgendwie logischer, dass dann auch in dem Endprodukt raus nicht mehr sowas rauskommt, was die ganze Zeit versucht, auf Krampf irgendwelche Sachen zu erfinden, einfach nur um den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten.
Ja, du hast jetzt allerdings, Claude 2.1 hat vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es so Fälle gab, wo Leute gefragt haben, wie kill ich den Python-Prozess? Das Modell hat gesagt, da kann ich dir nicht bei helfen, ich unterstütze ja. Nichts mit killen.
Ich mache nichts mit killen, ja. Das ist auch
ja. Das ist ein sehr beliebter Test, einfach fragen, wie kill ich einen Prozess? Wenn das Language Model sagt, darf ich nicht, dann wurde beim Reinforced Learning mit Human Feedback ein bisschen was falsch gemacht. Hm. Okay, es gab noch zwei weitere Sachen, über die ich reden wollte. Das war einmal ein Paper mit dem schönen Titel Exponentially Faster Language Modeling. Da hat ein Team sich BERT geschnappt, das ist ein altes Language Model von Google, und
BERT von Bart, ja.
Hat Ultra Fast BERT entwickelt, indem sie, da muss ich kurz Transformer nochmal erklären, es gibt ja den Self-Attention Layer in Transformern. Das macht den Transformer aus dieser Self-Attention. Da wird immer drüber gesprochen. Aber zwischen den Self-Attention-Layers sind noch ganz klassische alte Feed-Forward-Layer, wie man die aus ganz alten neuronalen Netzen kennt. Und die sind tatsächlich mit das rechenintensivste in dem Netzwerk. Also eine der Hauptursachen für den Rechenaufwand bei Transformern. Und das Paper untersucht, wie man statt das ganze Feed-Forward-Network in dem Layer zu verwenden, nur einen winzig kleinen Bruchteil dieses Networks verwendet mit Fast-Feed-Forward-Networks, wo nur, zum Beispiel in dem Beispiel beschreiben sie, dass sie in dem Layer mit 4095 Nodes nur 12 verwenden. Also wirklich ein winzig kleiner Anteil, 0,3%, der Nodes werden verwendet.
Ja.
Mit extrem ähnlicher Performance.
Oha.
Also sie schreiben, dass man theoretisch bis zu 300% oder 300x Performance Speedup bekommen könnte, sie in der Praxis aber nur 78x Speedup erreicht haben. Aber das liegt in erster Linie daran, dass das klassische Feed-Forward-Network natürlich mit PyTorch und CUDA und so weiter auf Grafikkarten seit Jahren immer weiter optimiert wurde. Mhm. Und dieser neue Ansatz von Fast Feed-Forward-Networks noch nicht so optimiert implementiert ist in PyTorch.
Ja.
Sondern die das selber implementieren mussten auf CPU-Code. Ist nicht so schön.
Aber es geht halt Richtung, ne, Sachen effizienter auf kleineren Maschinen laufen lassen.
Ja, wobei in dem Fall, was wir hier haben, ist ja ein größeres Modell, läuft schneller. Das Problem ist, das Modell ist ja immer noch groß. Das heißt, du brauchst immer noch den Speicher, den Grafikspeicher oder RAM.
Ja, okay, ja.
Aber dafür läuft es dann halt auf schwächeren Maschinen trotzdem schnell. Ich glaube, für den Endnutzer ist es hilfreicher, so ein Modell auf ein Handy packen zu können. Und dann läuft es halt langsamer, als irgendwas sehr schnell laufen zu lassen auf einem größeren Rechner. Also es ist wahrscheinlich gut für so Firmen wie OpenAI, die das als Produkt anbieten. So, die sparen Kosten und können schnellere Antworten anbieten.
Mhm.
Aber für so die Nutzung zu Hause ist halt die Größe der Modelle wichtiger, mit denen den Speicher passen.
Ich meine,
aber da gibt es ja auch Wege, das zu optimieren.
Unabhängig davon ist es natürlich für so eine kleine Nische an Leuten, die das gerne lokal laufen lassen wollen, auch eigentlich ganz cool, wenn es in die Richtung geht, weil dann, das wäre halt natürlich, also ich bin natürlich immer sehr, sehr, also ich freue mich sehr auf diese Assistenten-Feature von LLMs, allerdings muss man sagen, die integralsten Bestandteile des Lebens und des Smart Homes beispielsweise in die Cloud hinaus zu posaunen, ist natürlich nicht die beste Alternative. Wenn man sowas lokal laufen lassen könnte, wäre es natürlich auch mega geil, um das wirklich so ich rede von Smart Home oder in den generellen Tagesablauf einzubinden, ohne da irgendwie großartig Angst haben zu müssen, Datenleaks und so weiter zum Opfer zu führen.
Ja. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft entweder Grafikkarten oder spezielle AI-Chips einfach mehr Speicher bekommen werden. Das ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil gerade der Grafikspeicher wird häufig von Samsung hergestellt. Und sagen wir mal so, die waren nicht ganz darauf vorbereitet, dass auf einmal so ein riesiger Bedarf an Grafikspeicher existiert.
Mhm.
Das heißt, Samsung steigert da gerade noch die Produktion. Aber langfristig kann ich mir vorstellen, dass Geräte einfach mehr Speicher bekommen werden, wenn das wichtiger wird. Und dann kann man das auch schön zu Hause laufen lassen.
Ja.
Okay, die Stunde ist fast vorbei, aber ich habe noch zwei Themen.
Der Lehrer beendet den Unterricht, nämlich.
Ein bisschen weg von KI in die Biologie. Es ist Biologen gelungen, von Hefezellen über 50% der DNA synthetisch herzustellen. Das heißt, die haben sich praktisch die verschiedenen Chromosomen.
Ja.
Hefe, ich weiß die Zahl nicht aus dem Gedächtnis, ich meine, Hefe hat 16 Chromosomen, aber können auch 12 oder so sein. Die haben sich die ganzen Chromosomen genommen, die aufgewickelt und praktisch angefangen, DNA rauszuschmeißen und durch synthetisch hergestellte DNA zu ersetzen.
Mhm.
Und haben das am Ende zusammengebaut und haben eine funktionierende Hefezelle rausbekommen. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass wir zumindest genug über DNA verstehen, um sie selber herzustellen und sie funktional zu halten.
Haben die denn da schon irgendwelche Änderungen vorgenommen oder einfach nur versucht, sozusagen eins zu eins das, was Hefe normalerweise als genetische Eigenschaft hat, darzustellen? Weil das
interessant, die gerade, haben,
wenn man das ja macht, kann man ja rumfuschen in der Funktionsweise von solchen Zellen.
Ja, genau das ist der Punkt. Du kannst einfach DNA herstellen mit anderen Eigenschaften und einbauen. Und wenn wir das weiterdenken, von Hefe zu Tieren oder zu Menschen, also ein bisschen machen wir das ja schon mit Pflanzen, dass wir die genetisch optimieren, damit sie resistenter werden oder häufiger Früchte tragen oder sowas.
Mhm.
Aber wenn wir DNA komplett synthetisch herstellen können, können wir noch viel krassere Sachen machen. Wir können einfach neue Lebewesen herstellen.
Wir können eine
existierende AGI Lebewesen verändern in bestimmten geplanten Arten.
Imagine, wir können eine AGI in einem biologischen Körper bauen. Das wäre insane.
Ich meine, er ist ja nicht so weit weg. Also Intelligenz ist zumindest in Teilen genetisch. Das heißt, es gibt einen Anteil in der DNA, der Einfluss darauf nimmt, wie leistungsfähig unser Gehirn ist.
Ja.
Und das wird untersucht und das kannst du natürlich auch verändern.
Ja.
Zum Beispiel CRISPR, also diese Geneditierung wird jetzt gerade, ist in dem Prozess zugelassen zu werden gegen, ich habe vergessen, gegen welche, gegen irgendeine Krankheit. Aber es ist halt nur medizinische Behandlung und nicht genetische Veränderung. Aber das sind dann auch ethische Bedenken und so weiter. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass sowas möglich ist.
Ja, ja. Ich habe auch gesehen, jetzt, vielleicht das haben wir gar nicht durchgesprochen, im Neuralink, die Firma von Elon Musk, die sich über Brain Computing Interfaces oder sich damit beschäftigt hat, nämlich jetzt auch angekündigt, sie werden jetzt ein großes Forschungsprojekt aufsetzen. Prime hieß es, glaube ich, wo sie Leute mit gewissen neurologischen Erkrankungen anfangen werden, zu Testzwecken eben solche Brain Computing Interfaces in den Kopf einzusetzen.
Ja, die haben jetzt die Zulassung bekommen, das in Menschen zu testen.
Ja, das ist auch interessant.
Ja, da geht's langsam los. Und zum Abschluss vielleicht, ich werde auch gucken, dass ich das in die Beschreibung verlinke, es gibt ein neues Video von André Kapathy auf YouTube. Das ist ja einer der Entwickler bei OpenAI und ein unglaublich guter Lehrer. Schaut euch den YouTube-Kanal gerne mal an. Der macht ganz tolle Videos, wo er Transformer erklärt und wie man die programmiert, wie die funktionieren, was die machen. Und der hat ein neues einstündiges Video, wo der so ein bisschen über Language Models drüber geht, wie die funktionieren, was die machen. Auch sehr einfach erklärt. Man braucht keinen mathematischen Hintergrund, kein Informatikwissen. Das ist für alle zugänglich. Super Video, super Zusammenfassung, kann ich nur empfehlen. Ich werde das in die Beschreibung packen.
Jawohl.
So, und dann, ich habe mich sehr auf die Folge gefreut. Es gab viel zu besprechen. Wir
haben eine halbe Stunde lang nur über dieses OpenAI-Drama gelabert.
Ja, für die nächste Woche hatte ich geplant, dass wir ein bisschen weniger News machen und vielleicht ein bisschen allgemeiner über AGI, Technologie, die Zukunft reden. Auch gerne mit Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen, sorry. Also, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Fragen...
Ihr dürft aber auch die Augen aufmachen beim Gucken der Folge hier.
Irgendwann machen wir einen Videopodcast.
Ja, sonst auf Twitch bei dir auf dem Kanal gestreamt.
Oder so. Ja, schreibt gerne auf Discord oder auf Spotify oder sonst irgendwo für Themen oder Fragen für die nächste Folge. Und dann danke, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung.
Und ciao, ciao.
Tschüss.